Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Mitarbeiter auf der BP-Ölbohrinsel im Golf von Mexiko waren Helden im Ölgeschäft. Sie hatten das tiefste Bohrloch der Welt in den Meeresboden gegraben. Das gilt unter Experten als technisch so riskant wie der erste Flug zum Mond. Jetzt ist alles anders. Die Bohrinsel ist explodiert, eine riesige Menge Öl ausgelaufen, das Ökosystem zerstört und neueste Zahlen zeigen, es ist vermutlich die größte Ölkatastrophe aller Zeiten. So mancher erinnert sich bei diesem Fall jetzt sicher an einen anderen Fall, ebenfalls mit einer Ölbohrinsel. Den Fall Brent Spar. Vor 15 Jahren wollte der Ölkonzern Shell die ausrangierte Ölbohrinsel im Meer versenken. Umweltschützer haben damals demonstriert und besonders auffällig, die Kunden sind auch nicht mehr bei Shell tanken gegangen. Shell musste einen Absatzeinbruch von 30% verkraften. Der Konzern gab dann schließlich nach und ließ die Brent Spar an Land zerlegen. Der Fall wird bis heute herangezogen, wenn es um die Macht des Verbraucherprotestes geht. Auffällig scheint nun zu sein im aktuellen Fall der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, dass der Boykott der Verbraucher ausbleibt über den Protest. Wie er funktioniert, wann er entsteht und wann eben auch nicht, darüber sprechen wir jetzt mit Professor Sigrid Baringhorst. Sie ist die Leiterin des Forschungsprojektes Protest und Medienkulturen im Umbruch und Herausgeberin eines eben erschienenen Buches zum Protest im digitalen Zeitalter. Schönen guten Tag, Frau Baringhorst.
Hallo.
Vor 15 Jahren haben die Kunden mit ihrem Protest einen Ölmulti in die Knie gezwungen. Heute bei diesem aktuellen Fall bleiben massive Boykotte der Kunden aber offenbar aus. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Man sollte vielleicht erstmal schauen, ob überhaupt tatsächlich Proteste ausbleiben und wo wir sie suchen. Wir haben natürlich in Deutschland keine Protestaktionen. Wenn man aber genau hinschaut, wie über die Katastrophe Deepwater Horizon im Netz diskutiert wird, finden Sie schon viele Anzeichen dafür, dass es in den USA auch Boykottaufrufe gibt und gerade bei Facebook oder in anderen Social Networking Sites heftig debattiert wird, welche Protestaktionen man nun auch gegen BP entwickelt werden sollten. Also insofern würde ich nicht sagen, dass es keine Protestaktionen gibt, aber tatsächlich gibt es in Deutschland keine, die jetzt schon zum Tankstellenboykott aufrufen.
Liegt das denn daran, dass es dann einfach nur eine Verzögerung ist oder eine Verlagerung oder doch auch ein bisschen an einem erhöhten Desinteresse vielleicht?
Erstmal ist der Fall anders gelagert. Es war ja so, dass bei Brent Spar man eine Katastrophe verhindern wollte, nämlich die Versenkung der Bohrinsel. Und nun ist es im Golf von Mexiko so, dass die Katastrophe ja schon da ist. Das heißt, das Ziel eines Boykottaufrufes und eines politischen Protestes müsste ein ganz anderes sein. Wenn man sich anschaut, wozu auf diesen Seiten Boykott BP in den USA etwa aufgerufen wird, da geht es dann vor allen Dingen darum, zu schauen, dass der Ölkonzern auch für die Kosten der Beseitigung der Folgen aufkommen soll. Da geht es dann um komplexe Fragen einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung, Fragen von Sicherheitsauflagen, Kontrollverschärfungen und Ähnlichem. Da ist sozusagen die Problemlage eine andere.
Sie haben ja gerade vorhin schon gesagt, dass sich gerade in Amerika oder anderswo als in Deutschland der Protest durchaus etabliert, aber in anderen Formen. Kann man denn sagen, dass sich die Protestkultur in den letzten Jahren verändert hat? Und wenn ja, woran liegt es?
Ich denke schon, dass das Netz hier tatsächlich für eine neue Struktur auch von politischer Protestkommunikation entwickelt hat. Wir hatten es in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, im Grunde mit der Hochzeit der großen klassischen Protestkultur Organisationen zu tun. Da hatte Greenpeace für sehr einprägsame Bilder gesorgt und es waren diese Bilder, ja, die mutigen Greenpeace-Kämpfer gegen den Goliath Shell und die Plattform in den Nachrichten halt den Kampf des Einzelnen gegen große Organisationen demonstriert. Jetzt sozusagen die Sichtbarkeit des Protestes so natürlich nicht gegeben. Man kann vor Ort nicht protestieren in dem Sinne, wie man das bei Brent Spar konnte. Und es ist im Moment auch noch keine große Protestorganisation. Ja, wie etwa damals bei dem Protest gegen Shell Greenpeace es war, aufgetreten, die nun diesen Protest anführt. Und das mag daran liegen, dass es neue, flexiblere und nicht so stark institutionalisierte Formen von Protest gibt, dass die Kampagnen, die gleichwohl, was die zahlenmäßige Unterstützung angeht, genauso stark sind wie die, die in den 80er und 90er Jahren entwickelt wurden, heute anders strukturiert sind und auch dementsprechend in Massenmedien vielleicht anders und weniger kommuniziert werden, dafür aber im Netz umso präsenter sind.
Mal ein bisschen genereller gefragt, kann man denn Faktoren nennen, die zusammenkommen müssten, dass überhaupt Protest entsteht?
Erstens braucht es eine politische Gelegenheitsstruktur, die wichtig ist. Man muss schauen, inwieweit gibt es eine Normverletzung durch einen zu skandalisierenden, der als mächtig, bedrohlich und am besten moralisch verwerflich erscheint. Und inwieweit ist dieses Skandalon, die Normverletzung, eine, die noch nicht durch die etablierten politischen Entscheider aufgefangen wird? Also etwas wird ja nur dann zum politischen Protest, wenn Protestgruppen der Meinung sind, dass das Parlament oder die etablierten politischen Akteure, die Parteien, nicht dafür sorgen, dass dieses Problem gelöst wird. Das ist in Amerika, kann man es gegenwärtig ganz deutlich sehen, da hat man viel Hoffnung auf Obama gesetzt. Die Protestgruppen, die sich jetzt mit dem Boykott von BP beschäftigen, diskutieren sehr intensiv. Ja, ist sozusagen Obama auf der Seite des Boykotts oder sozusagen auf der Seite derjenigen, die man auch kritisieren sollte? Und der Boykott oder die Protestaktion wird umso erfolgreicher sein, wenn man hier auch ein skandalisiertes Unternehmen oder einen skandalisierten Akteur hat, der ja entweder moralisch so verwerflich ist, dass er sich außerhalb der Gesellschaft stellt, oder wo es sich um ein Problem handelt, in dem die Bürger nicht denken, dass das politische System dieses Problem schon in den Parlamenten und Parteien selbst lösen kann.
Wie entscheidend ist der Faktor Nähe bei Protest? Also liegt es im aktuellen Fall vielleicht auch daran, dass es so weit weg erscheint, dass es in Deutschland offenbar nicht so viele Menschen interessiert?
Wohl wahr. Wenn man sich fragt, warum ist das in Deutschland noch kein großes Problem, dann ist die Frage Nähe sicherlich ein ganz entscheidendes. Wenn man schaut, etwa wie Greenpeace gegenwärtig auf diese Ölkatastrophe reagiert, so thematisieren die das auf ihren Webseiten, so indem sie sagen, ja, Ölunfall in der Nordsee jederzeit möglich. Also in dem Moment, in dem wir die Deutung dieser Ölkatastrophe so gestalten, dass man sie so kommunizieren kann als eine latente Gefahr für die deutschen und europäischen Bürger, dann ist sicherlich die Dramatisierung, die jeder Protestaktion vorausgehen muss, leichter. Ja, und so kann man es auch, wenn man sich die Zeitungsberichterstattung anschaut, sehen, dass hier auch langsam daran gearbeitet wird, deutlich zu machen, und gut, wie viele Ölbohrinseln gibt es in der Nordsee, ja, ist die Problematik des Tiefbohrens. Sie hatten ja zu Beginn gesagt, dass es sich dabei jetzt auch um einen besonders schwierigen Fall handelt, weil so tief gebohrt wurde. Ist das etwas, was Sie auch für die Nordsee als Problem sehen? Und genau an dem Punkt wird auch gerahmt. Ja, werden sozusagen gegenwärtig die Diskurse hingeleitet. Aber das muss erstmal geleistet sein, bevor wir einen breiteren Protestboden sozusagen bereitet sehen.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin und Protestforscherin Sigrid Baringhorst. Ihr Buch Protest Online Offline ist eben erschienen. Und mit ihr haben wir gesprochen über Protest und Boykott und das Ausbleiben, zumindest in Deutschland, desselben im aktuellen Fall BP. Frau Baringhorst, haben Sie vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.